Willkommen, Freunde.
Was hast du gesagt?
Ich sagte willkommen, Freunde.
Willkommen?
Bienvenue, welcome, das sagen wir immer zu unseren Freunden.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und frohes neues Jahr. Und frohes neues Filmjahr vor allen Dingen mit 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und in den angeschlossenen Sendeanstalten.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, 2 Stunden lang mit wahnsinnig guten Filmen. Zum einen, die zum Auftakt des Jahres hier bei uns einschlagen. Nosferatu und Queer, der neue Film von Luca Guadagnino. Über die werden wir sprechen. Wir sprechen aber auch über die Filme, die da kommen werden in diesem Jahr. Und das tun wir mit Jasmin.
Hey, hi.
Mit Heiner.
Moin.
Und ich begrüße ganz herzlich neu am Mikrofon, der Alexander. Hi.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Schön. Und wir uns erst.
Wir müssen sofort raus hier.
Filmstarts der Woche.
Ja, genau. Wir reden über die Filmstarts der Woche und wir reden über den Horrorfilm der Woche. Und ja, eigentlich kann man da auch durchaus Filmstart der Woche sagen, denn wir haben doch eigentlich einige dieser Woche, die das Prädikat durchaus verdienen. Und in diesem Fall können wir euch schon mal sagen, glaube ich, dass die hohen Erwartungen, die wir alle wahrscheinlich, auch ihr, die ihr gerade zuhört und interessiert seid, an Nosferatu, der Untote von Robert Eggers, die neue Interpretation des klassischen Stoffes von Friedrich Wilhelm Murnau, all die Erwartungen, die wir daran gesetzt haben, sind doch dann relativ, ja, doch, glaube schon, so ein bisschen, ne, glaube ich, in Erfüllung gegangen. Also vielleicht ist der Film anders, als wir ursprünglich gedacht hätten, der ein oder andere von uns. Aber ja, er steht für sich, wenn man das, glaube ich, so sagen kann. Das ist so, ist schon echt ein schöner Monolith, finde ich. Also
er steht schon
den,
zusammen.
Ja, der steht auf Schultern natürlich, klar, logisch. Aber ich finde, er kann auch neben dem Klassiker bestehen.
Ich würde sogar sagen, er steht in einem Dialog, wenn wir so prätentiös sein wollen.
Legen wir erstmal irgendwie so ein bisschen die Basis. Robert Eggers, bekannt natürlich als Regisseur von zunächst einmal The Witch. The Witch.
2 Vs.
The Witch, wie der Film bei uns hieß übrigens, mit W am Anfang.
Okay.
Genau, The Witch. Der Leuchtturm natürlich, The Lighthouse und The Northman. Und jetzt kommt nicht The Nosferatu.
Schade eigentlich.
Oder so wie diese Serie N34SU oder wie sie es dann gemacht haben.
Macht das.
Sondern tatsächlich hat Robert Eggers das verwirklicht, was er eigentlich schon immer vorhatte, denn er hat bereits in der Highschool eine Aufführung von Nosferatu auf die Bühne gebracht und hat jetzt also mit viel Zeit, die er hatte, um sich dem Original zu nähern und ihm auch wirklich gerecht zu werden, seine Version von Nosferatu, dem Klassiker von Friedrich Wilhelm Murnau aus dem Jahr
1922,
hier auf die Leinwand gebracht. Und ja, wir bewegen uns hier zunächst einmal im Jahre 1838.
Ja, wir bewegen uns mitten im Biedermeier in einer Backstein-Gotik-Stadt, Wisborg heißt sie im Film, ist ein Konglomerat aus Lübeck und Wismar. Ja, aber auf jeden Fall Handelsstadt und da wird ein junger Immobilienmakler, Anwalt losgeschickt nach Transsilvanien, um ja, ein heruntergekommenes Gebäude an einen Grafen namens Orlok zu verkaufen. Die junge Frau des Maklers ist alles andere als angetan davon, dass er wegreiste, denn sie wird schon seit langem von schlimmen Albträumen und Anfällen geplagt und sieht voraus, dass Schlimmes geschehen wird, wenn er abreist. Er tut es, gedrängt von den Umständen seines Lebens natürlich dennoch und trifft im Schloss des Grafen auf das Grauen, den Vampir Nosferatu, und verkauft ihm tatsächlich dieses Haus und stellt fest, dass Nosferatu in Wirklichkeit eigentlich für die Frau da ist, die er begehrt. Wir schneiden auch immer wieder zurück zu dem, was diese in Visborg erlebt und wie ihre Träume und ihre wahnhaften Vorstellungen immer schlimmer werden zum Leidwesen ihrer Gastgeber. Und schließlich taucht der Vampir in Visborg auf, bringt Tod und Seuche mit sich und einige Leute aus Wissenschaft und dem Umfeld des zentralen Paars finden sich zusammen, um diesem ganzen Spuk ein Ende zu machen.
Mhm. Ja. Die klassische Dracula-Geschichte.
Ja, oder nur, das Westerer, aber ja.
Nur, dass es nicht so sein, heißen darf irgendwie, sonst werden die Stoker-Erben irgendwie zickig. Ne? Naja. Ganz klar, die waren ja schon damals ziemlich not amused irgendwie, als Murnau seinen Klassiker auf die Leinwand gebracht hat.
Aber da ging es ja noch, da haben sie es ja durchgezogen. Ich glaube, bei Werner Herzog waren sie am allerwütendsten, nee, weil der hat auf den Tag gewartet, bis es dann ging. Und dann hat er es erst gemacht.
Die Witwe von Bram Stoker hat doch dafür gesorgt, dass Nosferatu fast komplett ausgelöscht wurde. Ja. Die hat Kopien verbrennen lassen.
Ja, klar. Also, es gab da natürlich, aber ich meine, dann nach all dieser langen Geschichte nochmal von Werner Herzog so einen Tritt zu geben. Also ich kann die Stoker-Familie verstehen, dass sie der Filmindustrie nicht so positiv gestimmt sind.
Ist im Grunde wie die Leute, die halt auf Copyright warten und dann am 1.1. so Trailer zu Popeye the Slayer Man zu droppen.
Winnie Pooh Horrorfilm etc.
Muss sein.
Ja, du hast es schon angekündigt oder angedeutet hier, Werner Herzog, natürlich klar, da gab es ja auch eine eigene Verfilmung. Wann war die?
Müssen wir nachschauen. 79?
Schau jetzt auch nochmal gerade hier in die Filmografie hinein. Spontan und aktuell. Nosferatu, Phantom der Nacht 1979. Good guess.
Sehr schön.
Genau, mit natürlich niemand geringer als Klaus Kinski. Und
eine ganz andere Performance als die, wir hier sehen.
Und natürlich Isabel Adjani.
Ja, eine sehr ähnliche Performance.
Und genau deswegen gab es natürlich noch den tollen mit Willem Dafoe besetzten
Shadow of the Vampire.
Genau.
Hat den also ich habe den auch nicht gesehen.
Großartig. Der ist wirklich toll.
Den will ich unbedingt noch sehen, genauso wie eben den Herzog. Ich muss ja sagen, ich liebe ja, dass auch hier wieder bei dem Nosferatu jetzt Robert Eggers einfach seine Stammcrew hat an Schauspielenden auch mehr oder weniger, die er hier besetzt. Das finde ich nämlich, ich liebe alle Leute, die er da reinwirft, mit Willem Dafoe angefangen und vor allen Dingen, da ich letztens ja auch Denzel-Filme nachgeholt habe, ich liebe einfach Ralph Ineson. So. Ich finde, wenn Ralph Ineson anfängt zu reden, da wird einfach jeder ruhig. Ich glaube, der verbreitet einfach eine Ruhe mit seiner unfassbar, ich glaube, es gibt keinen, der eine tiefere Stimme hat als dieser Mann. Also, vielleicht abgesehen von Bill Skarsgård, wenn er Orlok macht.
Ja gut, dann kriegt er Hilfe.
Natürlich, klar, da feiern wir irgendwo auch alle, wenn wir dann Willem Dafoe mal wieder sehen quasi und Willem Dafoe einfach sein Willem Dafoe-Ding macht.
Wollte ich gerade sagen, er ist auch ein bisschen anderen Modus als der Rest des Films. Er dreht nochmal so 3-4 Grad höher als der Rest des Casts.
Ja, aber er spielt halt auch eine Fantasie und keine Figur.
Ja, absolut.
Darüber hinaus nicht nur die Schauspieler, sondern halt eben auch die restliche Crew. Ne? Und das ist ja auch das Bemerkenswerte, was er ja tatsächlich auch mit dem anderen großen Filmstart der Woche teilt, dass Eggers hier halt eben wieder mit Jarin Blaschke zusammengearbeitet hat, seinem Stammkameramann, der schon The Lighthouse in diese großartigen, körnigen Schwarz-Weiß-Bilder gehüllt hat. Und eben auch hier mit Robin Corlan, den wir jetzt gerade hören, der den Soundtrack gemacht hatte, schon zu The Northman.
Ja. Ja, genau, der eben für diesen Soundtrack auch komplett auf Synthesizer verzichtet hat und stattdessen eher ein Orchester mit 60 Streichern und Glockenspiel mit Kirchglocken und all sowas auffährt, um den ganzen Soundtrack mit der Zeit entsprechender Musik zu untermalen. Insgesamt ist das ein Film, der, wie es eigentlich bei Eggers üblich ist, den Geist und auch die Gedanken der Zeit atmet und der jetzt leicht nerdy im Unterschied halt herausstellt, wie die Schauerromantik, also die deutsche kontinentale Schauerromantik, sich auch von der vom High Gothic, in dem sich Dracula klassischerweise bewegt, unterscheiden in der Ästhetik, in den Themen, die aufgegriffen werden. Also er hat sich tief reingenördet und bringt auch durch die Charakter so Kernpunkte der Romantik ein. Muss man, glaube ich, alles nicht nachvollziehen können, aber wenn man sich mit Literaturwissenschaft beschäftigt hat, dann zeigt der Film halt nochmal einen Level an Tiefe, das eben aus Eggers Recherchewahn kommt.
Ja, und es wird auch okkulter, ne, als ich das irgendwie in Erinnerung hatte. Ich meine, klar, Eggers hat auch so einen Hang zum Okkulten, ne? Und er hat ja auch irgendwo mit The Witch schon die Basis gelegt in jedem Fall dafür. Aber ja, einige Elemente sind dann auch hier drin auf jeden Fall zu finden. Und was ich halt wirklich klasse finde, ist, dass es die eben diese Parallelen, wie du schon sagst, halt eben auch gibt. Ja, dass die Pest halt natürlich irgendwo auch so ein ausschlaggebendes Moment war für den ursprünglichen Film, ne, die noch relativ frische Erinnerung daran und die halt eben hier auch wieder aufgegriffen wird.
Nee, ich finde, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, mehr Ratten als Herzog und das ist schon echt ein Achievement.
Ja. Ich finde es an sich, das fand ich beim ersten Mal gucken auch schon so spannend, dass, weil da war der alte noch frischer für mich, weil ich dann auch letztes Jahr im Sommer gesehen habe, wie nahe sich Eggers an Murnaus Nosferatu hält und man das Gefühl hat, die komplette Zeit, die er extra braucht, weil halt der Film schon deutlich länger ist, aber dass es halt hauptsächlich daher kommt, dass er eben einfach gesprochene Dialoge hat und halt keine Texttafeln, die man lesen muss und dadurch einfach mehr Dialog entsteht. Und dann gibt es halt noch so, also ich habe das Gefühl, es sind vielleicht 10 Minuten, die Eggers wirklich hinzufügt an extra Szenen. Ansonsten hält er sich fast schon sklavisch an die Murnau-Variante. Mhm. Mit Abzug vielleicht der etwas aus der Zeit gefallenen, leicht komischen Szenen mit Orlok, sage ich mal. Es gibt trotzdem Dinge, wo man lachen kann, würde ich behaupten. Ja. Aber also wer jetzt reingeht und sehen möchte, wie Bill Skarsgård einen Sarg schultert oder unterm Arm trägt, den muss man leider enttäuschen. Das wird leider nicht passieren.
Da muss man wieder zurück zu Herzog, denn da ist eine der lustigsten Szenen, die ich je gesehen habe, wie er da durch die Gassen von Wismar huscht. Oder in Holland haben sie es, glaube ich, gedreht.
Ja, sicher. Ich meine, du hast natürlich hier mit Willem Dafoe durchaus so ein bisschen Comic Relief halt, ne, in seiner Figur und in seiner Art. Aber was ich halt so bemerkenswert finde, ist, wie Eggers halt so diese Terrorschraube, diese Dread halt einfach über die Laufzeit sehr allmählich halt anzieht und steigert.
Ja, ich kann dir sagen, aber dass das Kinopublikum im regulären Kino bei Willem Dafoe meiner Meinung nach fast am wenigsten gelacht hat und tatsächlich sehr viel mehr bei Bill Skarsgård tatsächlich lacht. Was mich tatsächlich auch ein bisschen gestört hat, das habe ich auch gesagt am Ende, dass ich das irgendwie komisch finde, dass Leute da, weil man halt, beziehungsweise es hängt halt damit zusammen, dass man öfter merkt, dass Leute Angst haben und ihre Angst mit Lachen überspielen. Was ich immer sehr schade finde, dass Leute einfach nicht ehrlich zu sich selbst stehen und sind und nicht dazu stehen können, dass sie Angst haben. Auch im Kino. Und das ist auch voll okay, wenn man Angst im Kino hat. Dafür geht man ja. Also ich gucke mir sowas auch an, um Angst zu haben. Ich gucke mir auch The Witch immer wieder an und sitze zu Hause und kaufe meine Nägel rum gefühlt, weil es einfach so krass ist.
Da musst du halt zwischendurch aufstehen und dich umdrehen und sagen, es ist okay, wenn ihr Angst habt. Lasst sie zu.
Weiß ich, glaube, dann werde ich rausgeworfen.
Aber die Art, darüber zu lachen, ist halt aber auch eine Reaktion, die ja, also natürlich aus Angst kommt, aber halt auch darauf, dass Leute es nicht gewohnt sind, dass ein Film so ehrlich emotional ist, weil auch da lehnt er sich in die Schauerromantik rein, da werden halt eben, was man heute irgendwie so als Emo abtun würde. Also es wird dort halt Liebe erklärt, es wird gefragt, warum hast du mich in einer emotionalen Direktheit, die wir nicht gewohnt sind, die aber eben aus der Literatur der Zeit einfach durchaus rausstammt. Und deswegen hat der Film halt auch eine Ebene von Surface-Level-Emotionen, die man selten im Horror erlebt. Da ist halt ja oft eher nochmal eine Ironie-Ebene dazwischen oder eine Zynismus-Ebene in vielen Horrorfilmen. Und hier ist es halt einfach, das sind kleine Kinder und die haben Angst. Und das ist eine Frau, die ist verzweifelt. Und wir kriegen halt nicht das irgendwie gebrochen, sondern die Zuschauenden müssen mit diesen Emotionen dann umgehen und auch in einer Form, wie sie eben oft oder ja, seltener im Kino jetzt vorkommt.
Und der missverstandene Graf Orlok will ja auch nur geliebt werden.
Nein. Da möchte ich einhaken. Weil, ja, bei mir ist der Herzog noch recht frisch im Kopf und da ist es halt ein Riesenteil der Story. Die Traurigkeit, die Melancholie des ewig Lebenden und das Sehnsüchtige, da ist mehr Empathie und auch mehr Dimensionen für diesen Charakter und das ist ja Vor- und Nachteil, weil man hat natürlich dann auch mit den Konsequenzen dieser Entscheidung zu arbeiten und bei Herzog hat das dann auch Repercussions, Probleme dann im Zusammenfügen der verschiedenen Charaktere. Hier entscheidet sich Eggers bewusst dafür, Nosferatu als Gespenst, als wirklich, ja, Oldschool-Angstvorstellung oder Zusammenstellung aus diesen ganzen Mythen zu kreieren und nicht wirklich einen Charakter zu machen.
Ja, das, was der Vampir halt an sich auch ist, als folkloristische Figur mehr oder weniger.
Ja,
du sollst Angst haben, du darfst Angst haben und alles und eben ihn gar nicht versuchen zu vermenschlichen.
Inzwischen kann der Vampir alles sein.
Ja, inzwischen schon, aber das ist ja auch das, was Jasmin ja eben auch noch davor meinte, ist ja auch dieses, ich finde, das ist ja was ich dann auch wieder so gut finde, ist, dass seine Filme auch so ehrlich sind und das liebe ich an Eggers allgemein, dass alle seine Filme nehmen sich selbst halt einfach bis zum Tode einfach komplett ernst. So, da ist halt wirklich, ich habe das Gefühl, da ist, also ich glaube, das ist der erste Film, wo ich wenn dann bei der Willem Dafoe-Figur ein leichtes Augenzwinkern sehe, aber ansonsten...
Ja, aber hallo, der Kumpel hier, wie heißt er nochmal? Kick-Ass.
Aaron Taylor-Johnson?
Aaron Taylor, der spielt für mich eine Straight-Up-Comedy-Ham.
Fand ich gar nicht tatsächlich.
Also er ist absolut auf 180.
Ich finde, der nimmt es einfach ernst und versetzt sich halt einfach in diese Zeit,
wie absolut. Halt jemand ist. Das nimmt dem einen, nimmt dem anderen für mich nichts weg. Also nur, weil das einfach ridiculous ist, wie damals vielleicht solche Dandy-Men agiert haben, bedeutet es ja nicht, dass es dadurch, dass es realistisch ist, nicht mehr lustig ist.
Ja, er ist Räder und das geht ihn alles gar nichts an. Ja. Möchte nicht, dass das hier im Zentrum seines Haushalts steht.
Ja, möchte eigentlich auch gerne arbeiten gehen.
Nee, es ist ein, er ist halt ein sehr gute Straight-Man-Figur, die halt sozusagen im Zeitgeist darauf reagiert, auf das Ganze. Aber ich würde nochmal zum Vampirbild zurückkommen wollen, denn wir erleben hier, anders als in vielen anderen Verfilmungen, Nosferatu als Inkubus, also als im Grunde einen Dämon, der entstanden ist aus unterdrückten sexuellen Fantasien. Also das ist im Grunde, wo er eine seiner Kerne hat. Es ist halt nicht er selber als Figur, sondern eben, was er für Helen, die zentrale Frauenfigur, bedeutet. Und das Ganze wird halt auch aufgebaut, warum das sozusagen, warum er so auf sie angesprungen ist. Aber im Wesentlichen ist er halt sozusagen ihre düstersten Masturbationsfantasien, die eifersüchtig geworden sind und zurückkommen, um sich gewaltsam in ihr Leben zu drängen. Und da kann man natürlich halt Ebenen von Trauma, sexueller Gewalt reinbringen und was das halt kulturell bedeutet. Man kann auch Exotifizierung reinbringen. Was der Film leider nicht getan hat, ist in irgendeiner Form zu reframen, wie das Vampirbild mit Antisemitismus zu tun hat, weil am Ende ist eine der Hauptfiguren hier jemand, der Leute reinlegt, indem er in einer anderen Schrift schreibt, Frauen für Geld kauft, die Seuche mit sich trägt und zwielichtige Immobiliengeschäfte im Kern hat. Das ist halt auch etwas, was antisemitischen Klischees entsprechen kann. Ist nicht die Absicht dieses Films, aber ist halt was in, ich sag mal, der Beschäftigung mit Vampirmythen auffallen könnte. Aber hier sehe ich es halt eher als, das ist auch ihre Fantasie von diesem Charakter. Er ist ein Klischee, das halt auftaucht, um ihr Leben zu drängen.
Ja, aber ne, also im Grunde genommen war ich auch davon überrascht eigentlich, der Film will ja vor allen Dingen auch unterhalten. Ne? Also wenn dann nachher halt irgendwie die Band zusammenkommt, um dann den Vampir zur Strecke zu bringen, das hat schon fast, weiß ich nicht, Abenteuer und Unterhaltungsfilm und Blockbuster-Elemente halt irgendwo.
Aber so richtig belohnt werden Leute, die für Abenteuer kommen, würde ich sagen, vielleicht nicht unbedingt.
Ja, aber was die Sets halt anbetrifft natürlich, ne, und was so das Setting und überhaupt die Inszenierung anbetrifft, schon ein Stück weit. Aber klar, das Ding ist schon echt ein Hybrid aus vielen verschiedenen Dingen so und macht es aber trotzdem schlüssig und gut, finde ich.
Ja, und vor allen Dingen ist es, würde ich behaupten, der bis jetzt zugänglichste Film, was man, glaube ich, im letzten auch schon sagen konnte. Ich würde schon behaupten, es ist der zugänglichste Film von Eggers.
Ich würde mal halt noch zugänglicher sind.
Ich weiß nicht, ich finde, Northman hat noch mehr so komische, absurde Visions, also noch mehr Visionskram, und ich finde, der ist also schon
dadurch
mit
auch kurzweiliger, oder?
Ich habe ihn nur einmal gesehen und ich fand ihn nicht so kurzweilig unterhaltsam wie Nosferatu. Und ich finde, Nosferatu erzählt halt einfach, erzählt vor allen Dingen einfach straightforward.
Ja, also
ich
finde, dadurch aber das ist ja heutzutage halt auch schon fast antiquiert.
Ja, aber trotzdem finde ich, ist es dadurch einfach sehr zugänglich, weil du kannst einfach reingehen, du guckst, du kriegst eine Geschichte von Anfang bis Ende durcherzählt und hast halt nicht, also ja, du hast teilweise sie mit ihren Exorzismus-Vibes und sonstigen, was sie hat, mehr oder weniger, und ihren komischen Träumen, aber halt jetzt nicht irgendwie krass psychedelische Bilder oder irgendwas, ja, oder irgendwie da, du hast keine Anya Taylor-Joy wie bei Northman, die eine komische Hexe ist, die irgendwie
normalerweise ja
andere Sachen erzählt oder so, sondern du hast halt hier wirklich einfach ein Anfang, Ende und da geht's
ja ein. Aber zum einen sind Eggers Filme alle chronologisch und zum anderen, dieser Film geht halt schon im Vergleich zu vielen anderen Vampiren tiefer in die Traumebene, also Romantik. Das Unheimliche ist halt sozusagen, ist eine Traumebene, und in dem Sinne ist der Film halt auch durchaus surrealistisch in manchen Dingen. Wobei, ich würde sagen, Herzog war surrealistischer und Murnau expressionistischer, und dieser ist halt sozusagen unheimlicher im Romantik-Sinne.
Ja. Zwei kleine Details, die ich nicht noch loswerden wollte. Also mit der Recherche interessant, mit den Stahlflöcken. Normalerweise sind wir ja Holz gewohnt. Das ist auch wieder Recherche von Eggers gewesen, weil damals halt nicht Holzflöcke genommen wurden, sondern Stahlflöcke, weil es einfach praktisch war, um die ungewollten Vampire dann wirklich auch in den Boden zu rammen, physikalisch, damit sie auch nie wieder aufstehen. Fand ich interessant. Und dann natürlich vielleicht lassen wir das, weil es vielleicht ein bisschen ein Spoiler ist für die Kreatur.
Ja, gibt viel zu entdecken auf jeden Fall in dem Film, auch beim zweiten Mal, ne?
Ja, ja. Ich fand beim zweiten Mal nochmal mindestens genauso viel, wenn nicht noch mehr Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, vielleicht ist nächste Woche noch ein drittes Mal dran.
Ja, schön. Also was er auf jeden Fall schafft, Robert Eggers, ist hier seine ganz eigene Symphonie des Grauens zu inszenieren, und die ist jetzt in den Kinos zu bewundern. Das erste Kino-Highlight im neuen Jahr, Nosferatu, der Untote, wie der deutsche Untertitel dann noch sagt, ist zu sehen, so ziemlich überall bei uns. Und wir hören natürlich auch noch ein bisschen Soundtrack von Robin Carolan. The Prince of Rats, ist der lang genug? Ja, der ist gut. Den hören wir uns jetzt noch an. Aus dem Soundtrack zu Nosferatu, unserem ersten Filmstart der Woche. Ja, and now for something completely different von Nosferatu, dem Graf, gehen wir jetzt zu einer vielleicht recht ungewöhnlichen Figur. Klar, es gab irgendwie in der Vergangenheit viele Künstlerinnen und Künstler, die sich aus Boybands heraus oder Girlbands heraus zu einer Solokarriere, die dann viel größer wurde vielleicht als die Band, aus der sie hervorgegangen sind, entwickelt haben. Aber die Entwicklungsgeschichte von Robbie Williams ist dann doch vielleicht eine ganz spezielle, über die wollen wir jetzt sprechen, denn es kommt in dieser Woche ein Dokumentarfilm, in Anführungszeichen. Da wollen wir direkt schon die erste Frage, Fragezeichen dran setzen, in die Kinos, der einen sehr ungewöhnlichen Weg geht, die Geschichte von Robbie Williams zu erzählen.
Es könnte nicht ferner von einem Dokumentarfilm sein.
Ja. Naja, also.
Nein,
ja.
Doch.
Es ist alles inszeniert, ne? Ja, schon, aber.
Nein, nee, lass mich den Punkt machen.
Ja,
erzähl. Better Man ist ein Biopic, beziehungsweise ein Autobiopic, und das haben wir relativ selten, über eben, den Star, Robbie Williams. Prinzipiell eben folgt der Film seiner Musikkarriere, wie er in Stoke aufwächst, sein Vater schon die ganzen alten Sinatra-Sachen und so etwas abfeiert und ja, musikalischen Erfolg als etwas sehr, ja, etwas sehr Hochgehangenes sieht, dann kommt er halt rein ins Boyband-Leben, tritt erst mit Tech Z in jedem schwulen Club, den Großbritannien zu bieten hat, auf, um dann irgendwann den Durchbruch zum Heteropublikum zu finden. Und ja, dabei ist er dann ein derartig unsympathischer Typ und ein Arschloch gegenüber all seinen Bandkollegen, dass diese Band trotz großem Erfolg irgendwann auseinanderbricht. Und ja, im Rausch von ja, Drogen und ja, in diesem Moment auch Misserfolg sammelt er sich, startet eine Solo-Karriere mit teils selbstmitleidigen Liedern und entwickelt sich dann weiter, bis er gesettelt ist, zumindest ernsthaft versucht, die Drogen hinter sich zu lassen und mit seiner Familie wieder eine Gemeinsamkeit findet. Das ist soweit, abgesehen von der Abwesenheit einer zentralen Liebesgeschichte, ein recht klassischer Verlauf für so ein Künstlerding, eben wenn der Künstler überlebt. Aber wir bekommen es eben von Robbie Williams persönlich erzählt. Er ist ja der Erzähler hier, also er spricht zu uns direkt als Publikum. Wir bekommen die Momente, die für ihn wichtig waren, natürlich auch die entscheidenden Wendepunkte. Und wir bekommen, wie es sich angefühlt hat. Nicht notwendigerweise, wie es exakt war, aber eben das Gefühl. Und das bekommen wir eben als Musical mit Musical-Sequenzen erzählt. Und jetzt kommen wir zum Clou des Films oder einem der Tricks, mit dem er arbeitet. Robbie Williams wird die ganze Zeit von einem CGI-Affen gespielt. Und das funktioniert. Der Affe macht den Film besser. Also schon früher waren Musicals ja die Orte, an denen Studios ihren kompletten Effektkatalog ausgefahren haben, wo wirklich All-In reingegangen wurde. Und das ist jetzt hier halt auch der Fall. Wir kriegen halt einen animierten Charakter, wie es halt Planet der Affen, Rita eben hinkriegen. Also dieselben Leute werden hier angeheuert, einfach um den bestmöglichen Affen drin zu haben. Und der zeigt uns die ganze Zeit, wie anders sich Robbie Williams fühlt. Und ist halt ein Bild für seine Körperdysmorphie, was halt eine seiner ja, psychischen Krankheiten ist, unter denen er zeitlebens leidet. Und wir sind halt dabei. Wir kriegen das in jeder Frame im Grunde mit. Wir hören seine bekannte Stimme, aber wir sehen eben diesen Affen, der all diese Dinge macht. Und das gibt dem Ganzen eine Tragik, aber es befreit den Film eben auch davon, dokumentarisch zu sein. Und geht halt ins komplett Symbolische rein. Also wenn wir von einem gemeinsamen Thema der Filme, die diese Woche so rauskommen, sprechen, dann würde ich sagen, ist es das Symbolische und der Surrealismus, der offenbar in großen Schritten zurückkehrt. Das funktioniert für mich, weil es ja, nimmt halt dieses ganze Formelhafte raus, dass man auch im ja, in der Umsetzung von solchen Künstlerbiopics oft hat. Also das große Konzert und dann das kleine Konzert im Club und sowas, dass man halt einfach nur Frames findet, um die Musik diegetisch zu spielen. Das macht er hier nicht. Es gibt teilweise einfach lange Strecken von Spezialeffekten. Ich möchte da gar nicht spoilern, aber die sind halt teilweise unerwartet, wirklich beeindruckend und finden eine Symbolsprache für das, wie es sich anfühlt. Viel mehr so als für das, was tatsächlich passiert ist. Und dadurch, dass die Lieder eben Symbolkraft entwickeln dürfen, dadurch bekommen sie ein Reframing. Rocketman hat es schon ein bisschen so gemacht, und den schätze ich auch sehr. Ja. Elton John Biopic, auch da halt noch ein noch lebender Künstler, der dabei sein konnte. Und hier würde ich sagen, wird es halt nochmal zu einem größeren Extrem getrieben. Und damit funktioniert es für mich als Jukebox-Musical. Ich bin keine große Freundin von Jukebox-Musicals. Oft finde ich, vertrauen zu sehr darauf, welches Gewicht die Lieder eh schon haben. Aber hier werden sie eben zum einen in den biografischen Moment ihrer Entstehung oder in einen, über den sie handeln, eingebunden und halt selbst wirklich Sinatra-Klassiker bekommen hier eingefügt nochmal eine Emotionalität. Das heißt jetzt nicht, dass sozusagen, wenn man jetzt nur den Soundtrack hört mit den Aufnahmen darauf, dass die Lieder sofort anders wirken. Da ist halt, also man merkt, dass sie anders gesungen werden, aber im Film durch das Framing funktionieren sie eben wirklich als tragende Stücke der Handlung. Es ist nicht nur Jukebox, sondern eben...
Es ist ein richtiges Musical.
Es ist ein richtiges Musical. Mhm. Und es ist ein richtiges Musical, wo jedes Lied hittet. Mhm. Also ich bin emotional geworden. Und es ist ein Musical, das eben auch halt eine große Ehrlichkeit hat. Ich glaube, wenn nicht Robbie Williams selber beteiligt wäre, würde die Figur viel sympathischer erzählt werden die ganze Zeit. Und man würde eben halt auch der Redemption-Arc wäre anders. Es ist halt nicht ich muss damit klarkommen, dass ich und meine Familie alles Menschen mit Fehlern sind. Und halt dieser Punkt des Anerkennens von, ich selber bin ein vollwertiger Mensch, halt so ein zentraler Punkt des Ganzen ist halt, ich glaube, das würde aus der Außenperspektive niemals so wahrgenommen werden. Und deswegen gewinnt der Film durch das Subjektive, das Autobiografische, wirklich an Gewicht und ist eben ja kein Dokumentarfilm, sondern ein autobiografisches Musical, würde ich sagen.
Ja, klingt auf jeden Fall mega spannend, total. Vor allen Dingen, weil Musicals ja eben auch eigentlich genau dafür da sind. Musicals wurden ja geschaffen, um visuell und durch Musik eben Sachen darzustellen, die man sonst nicht darstellen kann, die nicht sprechbar, nicht sagbar sind. Sachen, wo du so viele Emotionen hast, dass du eben nicht das einfach nur sagen kannst. Und das klingt, als hätte Robbie Williams das hier mit Batman unfassbar gut umgesetzt. Yeah. Zum einen durch diesen Affen, den er ja da kreiert hat, was ja visuell eben dann dieses Othering darstellt. Und gleichzeitig eben, wenn seine Songs genutzt werden, um eben auch diese Emotionalität des Plots voranzubringen und nicht einfach nur wie bei Mamma Mia Songs aneinander zu reihen irgendwie. Also nicht, dass ich Mamma Mia schlecht finde, I love Mamma Mia. Aber das ist ja das, was Musicals am Ende des Tages ausmacht und was eben auch dieses ganze Genre so unfassbar besonders macht, dass es eben immer wieder Grenzen aufbricht und Sachen sagbar und erzählbar macht, die in einem normalen Plot nicht so zu erzählen sind.
Ja, und auch einfach die Entscheidung treffen zu können, singe ich selber oder lasse ich es sozusagen einen Schauspieler als Stand-in für mein jüngeres Ich singen und solche, also einfach die Nuancen im Songwriting und im Arrangement sind halt einfach gut gemacht, weil es sind halt seine Lieder, er kennt sie und er weiß auch, was er anders machen kann, um es anders hitten zu lassen.
Jetzt bin ich wirklich gespannt und neugierig drauf. Ich meine, Michael Gracie hat natürlich auch schon irgendwo die Erfahrung, die er mitbringt. Der Regisseur, der das Ganze hier inszeniert hat, der hat The Greatest Showman schon gemacht.
Ja, der in der Hagiographie eines scheußlichen Menschen war. Und hier ist es halt auch ein Mensch, der zutiefst fehlerbehaftet ist, aber eben das weiß und selber drüber redet.
Aber eben das wirkt wie ein Film, der das auch zeigt. Bei The Greatest Showman hat man ja so ein bisschen das Problem, dass er einen Film über einen scheußlichen Menschen gemacht hat und ihn sympathisch hat wirken lassen.
Genau,
das was mein Problem mit The Greatest Showman war.
Ja, genau. Den Greatest Showman rate ich tief unter diesen. Ja. Und diesen hier, ich habe drei großartige Filme gesehen diese Woche und dieser hat mich am meisten berührt und das sagt, glaube ich, viel aus.
Oh Mann, jetzt bin ich gespannt.
Daneben hat er auch Rocketman noch produziert halt, ne, und viele Musikvideos gemacht. Michael Gracie hier also als Regisseur und kreativer Partner von Robbie Williams in Better Man, der ab dieser Woche in den Kinos zu sehen ist und auch der läuft in vielen Multiplex-Kinos überall bei uns in der Nähe. Danke dir. Und du hast dir Rock-DJ ausgesucht.
Das ist, glaube ich, das am meisten schon mit Körperdysmorphie-Störung assoziiert Lied von Robbie Williams. Wir hätten merken sollen, als er sich selbst im Video die Haut abzieht, dass he's not well.
Also hier, Robbie Williams, Rock-DJ und gleich weitere Filmstarts.
Also, was tust du hier?
Wir wollen hier jemanden abholen.
Jemanden, der mit dem Flugzeug kommt, ja?
Ja.
Mit einem Leichenwagen?
Ja. Es ist eine Überraschung.
Worin besteht die Überraschung? Darin, dass du mit einem gelben Leichenwagen vorfährst? Oder doch eher darin, dass du aussiehst wie aus einem Horrorfilm?
Filmstart der Woche.
Jo, ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin, hier für euer Vertrauen quasi. Wir servieren hier die aktuellen Kinostarts und haben schon gut vorgelegt, glaube ich. Und es wird auf jeden Fall auch, denke ich mal, qualitativ so auf dem Level bleiben. Das Jahr geht gut los. Der Januar ist ja traditionell der Monat mit den Highlights des Kinojahres. Da sind einige, die dann sich auch für die Oscars bewerben, natürlich, die auch bei uns in die Kinos kommen. Und nach nicht einmal einem Jahr haben wir nun schon wieder einen Film von Luca Guadagnino, Challengers, Rivalen.
Nino, da ist kein Enje.
Was? Doch, Nino. GN wird mit...
Egal. Das ist kein, egal.
Danke, Flo. Challengers, Rivalen hatte ja bei uns hier in der Top 10 auch einen würdigen Platz erhalten und hat uns sehr begeistert im letzten Jahr. Und also jetzt in den Staaten bereits im letzten Jahr angelaufen und bei uns jetzt quasi im frischen neuen Jahr kommt Queer in die Kinos. Und ja, das kann ja bei vielen schief gehen, wenn dann in so kurzer Zeit, in so kurzem Abstand bei uns tatsächlich dann ein neuer Film schon wieder kommt vom gleichen Regisseur. Das hatten wir in der Vergangenheit halt auch eher so ein bisschen durchwachsen. Ridley Scott dreht hier auch einen nach dem anderen und man weiß nicht wirklich, ob das so gut ist. Aber gut, dem läuft die Zeit ja auch so ein bisschen weg. Aber
Yorgos Lanthimos hat es erfolgreich gemacht letztes Jahr.
Hat es tatsächlich auch erfolgreich gemacht und mit zwei Filmen beschenkt im vergangenen Jahr mit Kinds of Kindness und Poor Things. Ja, und wir wären, glaube ich, hier nicht so zahlreich zusammengekommen, wenn das nicht bei Luca Guadagnino auch der Fall gewesen wäre und ist quasi. Denn zu Queer begrüße ich auch den Dennis im Studio. Hi Dennis.
Hallo, jo. Endlich mal wieder.
Wir sind also hier zu sechst angetreten tatsächlich, um über Queer zu reden. Und ja, vielleicht magst du die Basis legen, die Grundlage legen, liebe Jasmin. Magst du?
Kann ich sehr gerne machen. Queer ist eine Romanverfilmung von William S. Burroughs. Manchen vielleicht als der Mensch, der die Vorlage für Naked Lunch von David Cronenberg geschrieben hat, bekannt.
Fear and Loathing in Las Vegas. Nicht
das so ist der falsche. Das ist Hunter Thompson.
Ganz anders. Aber an den hat er mich tatsächlich sehr erinnert, das der Queer.
Es sind beides Leute, die Waffen zu gut finden und auch Drogen ein bisschen zu gut finden. Und in ihrem Leben negative Konsequenzen hat. Aber zuerst auf die Story des Filmes, bevor wir auf die Hintergründe eingehen. Wir befinden uns in Mexico City in den 1950er Jahren und Lee, ein gealterter Queer, zieht da durch die Bars und Cafés und lernt Expat-Queers kennen, er cruist sozusagen, sucht sexuelle Abenteuer, bis er sich in einen Twink verliebt, der, ja, wo man nicht mal sicher ist, dass der selber queer ist, sondern halt einfach in diesen Räumen rumhängt und sie flirten und er verzehrt sich nach diesem jungen Mann, lässt den auch in sein Leben, aber die emotionale Nähe baut sich nicht so wirklich auf. Währenddessen struggelt Lee mit seinen Abhängigkeiten, also im Wesentlichen Alkohol und Opiate. Sieht man halt auch, wie ein Arzt besucht, um da irgendwie halt weiter dran zu kommen, aber auch irgendwo Hilfe zu versuchen zu bekommen. Schließlich entscheidet er, dass die Lösung für seine Probleme ist, auf die Suche nach Ayahuasca zu gehen und dafür in den Dschungel aufzubrechen. Er schleift seinen jungen Geliebten mit und sie wandern in die Tiefen des Waldes, um dort einen Trip zu erleben, der halt auch eindrucksvoll verfilmt wird. Und danach befinden wir uns schon im Epilogmodus, der zeigt, dass Lee die große Liebe nicht gefunden hat und noch immer Drogen beeinflusst durch die schwule Welt meandert.
Das war schon viel Inhalt jetzt, auf jeden Fall.
Und du sagst, dann sind wir schon im Epilogmodus, aber der Film ist ja auch 143 Minuten, glaube ich. Ja. Ich fand ihn aber super unterhaltsam. Also total. Das ist die Sache, so schnell wie du ihn jetzt zusammengefasst hast, kam er mir auch vor.
Er ist in Kapitel unterteilt, deswegen jetzt halt so ein bisschen die Zusammenfassung auch in die Richtung. Und diese Kapitel sind auch klar voneinander getrennt. Also ungefähr eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde bewegen wir uns halt eben mit ihm durch sein Leben zunächst einmal und durch diese aufkeimende Beziehung quasi. Und dann setzt der Film sich in Bewegung und wir tauchen ein in den Dschungel. Hinten raus haben wir ja schon gehört, gibt es dann halt eben noch einen Epilog. Aber was mich halt wirklich gepackt hat so und begeistert hat, also diese erste Stunde, die hätte auch noch gut mehrere Stunden weitergehen können, finde ich. Weil diese ganzen Figuren, dieser Kosmos, den der da aufmacht, der ist halt so liebenswert, skurril, schräg, dass ich da gerne mich weiterhin dann irgendwie drin aufgehalten hätte. So.
Da hoffen wir doch einfach, dass der liebe Luca uns da vielleicht auf einem Home-Release das ganze Zeug präsentiert, was auf dem Schnittboden gelandet ist. Weil soweit ich weiß, war mal eine knapp dreistündige Version angedacht, die sehr viel mehr Cruising beinhaltet und einfach sehr viel mehr diesen ersten Part nochmal deutlich mehr ausschmückt und dass halt einfach man sehr viel mehr sieht, wie er da einfach unterwegs ist und man eben nicht nur ein Encounter hat, bevor er seinen Twink trifft, in den er sich verliebt, sondern halt eben noch ganz viele andere Männer hat.
Also ich muss dazu echt sagen, dass ich die erste Stunde wirklich schnarchlangweilig fand.
Oh.
Ich
bin,
das tut mir leid, aber ich muss jetzt doch nochmal hier einschreiten. Es war eine Aneinanderreihung von traurigen Männern, die sich selbst bemitleiden, weil sie Drogenprobleme haben und da nicht rauskommen. Es tut mir leid, ich konnte mir das nicht angucken.
Das ist doch herrlich.
Oh,
ich meine,
diese Arschlöcher. Es tut mir leid, ja, aber das waren einfach wirklich unsympathische Menschen, die da alle auf einem Haufen hocken und sich selbst beweihräuchern, wie absolut cool sie sind, und ich finde, das ist so ein absolutes, ja. Das ist aber so ein absolutes Indiz dafür, wie die Beat-Generation um William S. Burroughs war. Einfach,
ja, aber es ist halt ironisch
Männer.
Gebrochen, finde ich. Also ich meine, William Lee ist halt wirklich so das, was man landläufig vielleicht so als pathetic creature bezeichnen würde.
Ja, er
würde,
war,
so.
Ja, er war
pathetic.
Halt, also ich konnte es mir nicht angucken. Ich war dann im Dschungel tatsächlich ein bisschen interessierter, weil da tatsächlich auch eine Frau aufgetaucht ist, die irgendwie...
Ja.
cool war und intelligent, stimmt, war und irgendwas konnte in ihrem Leben, und diese ganzen Deppen, ey.
Aber die Frauen, also die Frau ist dann auch nochmal ein eigenes Kapitel.
Ja, die ist speziell, aber die war spannend. Ich hatte wirklich bei diesen Männern, das, also wenn ich mir davon 3 Stunden angucken soll, wie der durch Bars hoppt und da mit irgendwelchen jungen Männern schläft, also sorry, aber das geht gar nicht.
Also das Interessante ist sicherlich gerade am Anfang, das ist ja eine sehr privilegierte Schicht, die wir da begleiten. Also die Expats sind alle sehr, sehr reich, alt. Und was mir am ersten Teil tatsächlich sehr gut gefallen hat, war halt diese Problematik, die mit dem Alter und einfach dieser Liebesthematik dann aufkommt. Weil das wird im zweiten Teil meiner Meinung nach nochmal stärker entfaltet. Und wir teilen uns ja letztlich ein Mikro, deswegen bleibt es in der Regel besser in der Mitte. Was meiner Meinung nach im zweiten Teil nochmal stärker entfaltet wird, diese Altersdynamik, Problematik auch der Liebe und des Zugangs, wobei das ein universelles Thema ist, wie es meiner Meinung nach im dritten Teil dann deutlich wird. Aber was mich an dem Film, also an dem Film haben mich unglaublich viele Dinge fasziniert, jetzt unabhängig von der Adäquatheit der Literaturverfilmung, einfach auch rein die Ästhetik, weil wir haben halt 3 Teile plus Epilog und jeder dieser Teile hat eine eigene Visualität und allein das Bühnenbild. Ich habe einen ganz anderen Film erwartet tatsächlich. Ich habe einen Film erwartet, der viel realer in Anführungszeichen ist. Wenn er im ersten Teil in Mexiko, quasi in Mexiko-Stadt durch die Bars gehoppt wird, dann reden wir von einer Kulisse im wahrsten Sinne des Wortes. Also man sieht eine Kulisse, die ist adäquat in den 50ern nachgebaut, aber es ist eine visuelle Kulisse. Man fühlt sich fast wie im Theater. Im zweiten Teil fühlte ich mich fast ein bisschen wie bei Wes Anderson. Jenseits der Symmetrie, die er in seinen Kamerafahrten hat, dieses Puppenhafte, wenn der Autobahn gezeigt werden oder wenn Flugzeuge durch die Gegend fliegen und da sitzen Leute drin, da dachte ich an Wes Anderson, und dieses dritte Chapter war dann im Dschungel, aber dann richtig in einem Dschungel, in einem echten Dschungel mit echten Pflanzen, und das war nur einer dieser vielen Teile, und also mich hat diese tragische Liebe, und da sind wir dann bei Daniel Craig, der meines Erachtens eine wahnsinnige Performance hier gebracht hat, also forget James Bond, bitte, auch für immer, wenn ich das hier sehe, der eine wahnsinnige Schauspieler-Performance mit dieser Tragik der Liebe und diesem Verzweifeltsein und nicht ankommen können. Und ja, wir reden ja noch weiter über die weiteren Teile, deswegen mache ich an dieser Stelle erstmal Schluss.
Ja, da war schon viel drin auf jeden Fall. Sayumbu Muktiprom ist auf jeden Fall definitiv ein Name, den ihr euch merken solltet, auch wenn er schwer ist. Denn der Thai ist der Chaos-Kameramann von Luca Guadagnino, und der kann das. Also was er hier mit Doppelbelichtungen macht, wirklich dieses Künstliche, dieses Kulissenhafte, was du ja gesagt hast, zu schaffen, das ist irre, wirklich. Visuell finde ich den Film Wahnsinn.
Ja, aber jetzt haben wir so viel von Liebe geredet, und du hast es auch in deiner Zusammenfassung vorhin gesagt, er lässt ihn, also Lee lässt Eugene, den Jüngeren, dann in sein Leben. Nee, er drängt sich ja total auf, ja, oder? Also das ist ja wirklich die Formulierung.
was ich mich am das Ende, wir wollen es natürlich nicht spoilern, aber da dachte ich mir so, wirklich die allerletzte Szene, nee, das passt für mich nicht. Ich will mit dem auch kein Mitleid haben. So, das ist ja, er ist natürlich der Protagonist, aber er ist ja nicht der Sympathieträger, oder? Man kann vielleicht sowas wie Mitleid empfinden. Ich fand natürlich, also die sind alle furchtbar, die da rumlaufen, ja, und Eugene gerät da irgendwie rein und
ich fand den auch sehr furchtbar.
Findet sich da zurecht, aber ja, klar, also so richtig, mit wem hat man da Sympathien, aber das heißt ja nicht, um dahin nochmal zurückzukommen, weil das Visuelle und die Musik natürlich, die so anachronistisch ist, ja, dann kommt 90er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, alles mögliche an Musik wird da reingeworfen. So, das hat ja trotzdem nur so eine Sogwirkung, man fühlt sich ja in diese merkwürdige Welt, aber trotzdem total reingeworfen und kann da, man möchte ja nicht Teil davon sein, aber man spürt das einfach. So ging dir das nicht so, auch wenn das alles Arschlöcher sind.
Doch, also das hätte ich auch nochmal angemerkt später. Ich finde, ich mochte den Film tatsächlich für mich persönlich nicht, weil ich mit diesen Charakteren und diesen Männern einfach nichts anfangen kann und weil ich auch persönlich William S. Burroughs als Autor dieses Werks, und der hat sich ja letztendlich selbst in diese Rolle des William Lee reingeschrieben, hochproblematisch finde. Aber gleichzeitig muss ich sagen, absolute Lanze gebrochen für Daniel Craig und alles, was Luca Guadagnino da gemacht hat, weil er sieht visuell unfassbar gut aus, er ist unfassbar gut gespielt. Ich finde die Entscheidung, die sie getroffen haben, um so einen Drogentrip zu zeigen und was da alles passiert, extrem krass und großartig, und es sieht so schön aus. Also in seiner Ekelhaftigkeit sieht es so schön aus, und ich fand das ganz, ganz beeindruckend gemacht, und der Film ist auch extrem explizit, also extrem explizit, aber für das, was er ist, schon sehr explizit, und für das, was normalerweise in Guadagninos Werken vorkommt, auch schon ziemlich explizit meiner Meinung nach, außer, ja, ich habe Suspiria nicht gesehen, sorry, Suspiria nehme ich da aus, aber das hat mich beeindruckt, das hat mich auch gecatcht an dem Film. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn persönlich gut fand. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man ihn gesehen haben sollte.
Ja, weil, wenn wir kurz über Entstehungsgeschichte, wo Burroughs schon reingebracht haben, sprechen wollen, ist halt jemand, der so der Beat-Bewegung zuzuordnen ist, im literarischen Sinne später Chaosmagier. Das ist seine Selbstdefinition gewesen.
Ja.
Er ist halt wirklich eine hochproblematische Figur. Aber eben auch eine, die ja halt einfach Dinge erlebt hat, drüber geschrieben, und er hat im Wahn, also entweder Drogen oder psychische Krankheit, halt seine Frau erschossen in Mexiko-Stadt. Seine Version, also die erste, die er erzählt hat, ist, dass sie Wilhelm Tell gespielt haben und er ihr was vom Kopf schießen wollte und sie dann erschossen hat. Später haben vor Gericht auch Leute ausgesagt, dass er es beim Reinigen der Waffe aus Versehen gemacht hat. Er wurde auf jeden Fall wegen Totschlags verurteilt dafür. Und dieses Buch hat er halt während des Prozesses geschrieben, während er halt in Mexiko-Stadt rummeandert ist und halt ständig Gerichtstermine hatte. Und da hat er halt queer verfasst und dann halt sehr lange nicht angefasst. Es ist eine Fortsetzung seines Buchs Junkie, was eben seine Heroinabhängigkeit geschildert hat. Ein Vorgänger von Interzone und Naked Lunch, was seine Zeit in der Interzone in Tangier beschreibt. Und danach ist er halt in einen chaotischeren Stil reingekommen, der unter anderem die Cut-Up-Technik beinhaltet, bei der der Text zerschnitten und dann zufällig wieder neu zusammengestellt wird. Das erleben wir hier nicht. Wo er halt einen problematischer Mensch ist, der Auswirkungen noch bis heute hat, ist halt im Magieverständnis, nämlich dass man Realität durch Wille formen kann und sollte und auch das als politisches Werkzeug einsetzen, und all diese ganzen hart rechten Meme-Magie-Kekistan-Leute haben halt Wurzeln, die durchaus auf Burroughs Weltverständnis zurückgehen können. Also er hat durchaus einen problematisches Erbe, was das Verhältnis zur Wahrheit angeht, uns hinterlassen. Aber gleichzeitig ist er eben halt auch ein Zeitzeuge von eben speziellen Momenten halt auch in der queeren Szene. Und so war halt so eine Cruising-Kultur, hat man halt auch selten im Film gesehen. Und für Luca Guadagnino war das halt ein prägendes Buch in seiner Jugend. Und er ist halt jemand, der Burroughs hier auch reclaimed als einen schwulen oder als einen queeren Autor als eine queere Quelle. Boris selber hat halt gesagt, I wasn't gay a day in my life and I was never part of any movement, als er gefragt wurde, ob er der Schwulenbewegung nahesteht und gay da durchaus mit Doppeldeutigkeit gesehen. Also er hat queer als Begriff bevorzugt, weil es eine reclaimte Beleidigung ist. Aber und da, also in diesem Sinne auch der Titel zu verstehen, und da sehe ich eben halt auch Garaninos Ansatz, eben die queeren, die schwulen Momente aus Burroughs Werk zu retten oder herauszuarbeiten.
Ja. Mhm. Ich finde es auch wichtig, dass das gemacht wird am Ende des Tages. Ich meine, letztendlich die Beat-Generation, so viel Contentment, wie ich auch für diese Männer habe, sie sind halt einfach auch Produkte ihrer Zeit gewesen. Also es ist ja nun mal 50er Jahre reiche Männer, die sich über ihre psychischen Probleme hinwegretten mit Drogen, weil es einfach kein adäquates therapeutisches Angebot gab, würde ich mal behaupten. Also auch Jack Kerouac und Allen Ginsberg, diese ganzen Leute, das und das schlägt sich eben in diesen Werken nieder, und ich finde, das wurde sehr, sehr gut auch in diesem Film jetzt rausgearbeitet, was eben irgendwo auch dahinter gesteckt hat. Also auch wenn man Daniel Craig mit seinem komplett verschwitzten Haaren ungewaschen sieht, wo einfach in seinem Drogenwahn die ganze Zeit, wo er die ganze Zeit trotzdem weiterhin irgendwie so halbwegs normal wirkt, weil er schon so hart auf Drogen ist, dass er gar nicht mehr normal funktionieren kann ohne sie. Das fand ich ja unfassbar gut inszeniert und eben dann auch letztendlich eine kritische Hommage an William S. Burroughs am Ende des Tages vielleicht.
Ja. Also ja, das fand ich jetzt auch nochmal ganz, ganz gut und ganz, ganz wichtig, das rauszuholen nach den Ausführungen von Jasmin, quasi zurück auf den Film, weil halt einfach diese Liebesgeschichte und dieses Leiden ich einfach so krass fand. Und was mich unglaublich überrascht hat, dieser Film hat ja drei Teile oder plus Epilog. Und in jedem dieser Teile war ich am Anfang skeptisch, ob mich das abholt. Und jeder dieser Teile hat so seine eigene Qualität gehabt, wo ich danach dann wieder gesagt habe, boah, das war gut. Boah, das war gut. Und ich weiß noch, als wir im zweiten Teil waren, da geht's um eine Reise und da sind da diese Anderson-Momente, die ich beschrieben hatte. Und da kommt dann diese Heroinabhängigkeit raus und dieses Leiden und auch die Verzweiflung, die er quasi hat, nachdem er quasi diesen jungen Mann irgendwie erreicht hat, ihn zu halten oder eben nicht zu halten. Jeder dieser Teile hat mich für sich immer wieder aufs Neue überzeugt, und das fand ich einfach so krass, einfach als Regieleistung, als Filmleistung, dass dieser Film mich einfach ja wirklich abgeholt hat und überzeugt hat. Und gleichzeitig ist es ein Film, den ich halt nicht jedem empfehlen kann. Also ich habe den zusammen mit einem guten Freund geguckt. Und der hat halt sehr gelitten unter der ganzen Inszenierung, weil er dann gesagt hat, ja, ich brauche das, was passiert. Und das ist für mich so ein Stimmungsfilm gewesen mit vielen Stimmungstableaus. Eigentlich hatte jeder Teil ein Stimmungstableau auf seine Art und Weise. Und ich fand das Wahnsinn. Und für manche Leute ist das halt einfach langweilig. und das muss man vielleicht auch einfach mal sagen oder vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen warnen oder so. Ich fand den Film unglaublich stark. Ich fand Daniel Craig unglaublich. Ich habe es ja, glaube ich, gerade schon mal so ausgeführt. Und für mich ist das eine absolute Empfehlung. Leider habe ich die anderen Batman und Nosferatu nicht gesehen. Für mich ist das trotzdem für mich ist der Start der Woche. Und ja, Empfehlung, aber halt nicht für jeden uneingeschränkt, weil der Film auch für sich schwer
ist. Ja, es ist halt eben nicht der neue Film vom Regisseur von Call Me By Your Name, sondern es ist der neue Film von Luca Guadagnino. Und der hat ja in der Vergangenheit schon mit Filmen wie Io Sono Amore, I Am Love, ne, Ich bin die Liebe mit Tilda Swinton damals, da hat er mich vielleicht noch am ehesten so dran erinnert, queer, auch einen ziemlich außergewöhnliche Liebesgeschichte erzählt oder ziemlich außergewöhnlich diese Liebesgeschichte halt eben erzählt. Er hat Suspiria gemacht, ne, in einer ganz eigenen Fassung.
Ja, ich finde aber auch tatsächlich, dass man schon sagen kann, es ist eben der Regisseur von Call Me By Your Name, weil Call Me By Your Name hat auch sehr durchaus
Elemente. Na, aber ich meine jetzt nicht das, was die meisten davon erwarten würden wahrscheinlich, ne, die halt in Scharen in Call Me By Your Name gerannt sind.
Ja, ich habe
halt
das Gefühl, bei Call Me By Your Name merkst du halt, der eine Part von der Liebesgeschichte ist halt minderjährig, da muss man sich vielleicht ein bisschen, also zumindest eine minderjährige Rolle, da wird sich dann zurückgehalten, was Inszenierung angeht, und hier hast du eben erwachsene Männer, die du eben in ihrer Liebe oder in ihrer Körperlichkeit dann zeigen kannst.
Ich meine aber auch, was die Inszenierung anbetrifft, was dieses metaphysische, was hast, dieses völlig Abgedrehte halt eben auch in dem, im weiteren Verlauf des Films anbetrifft.
Ja, klar. Ich würde noch anmerken, dass er, also dass man merkt, dass es Scalanino ist und weswegen er auch halt eine, also Cronenberg konnte vielleicht den ganzen Horror von Burroughs Leben einfangen und Scalanino kriegt es halt hin, den Horror auch zu zeigen, aber er kriegt auch eben ist hin, wo wir halt gerade diese Männer die ganze Zeit betont haben. Das ist halt auch wirklich, es spielt halt in einem homosozialen Raum, nämlich der schwulen Szene. Und er kriegt es eben hin, zu zeigen, dass halt, auch wenn das alles scheußliche Leute sind auf ihre Art und alle ihre Schwächen haben, ihre Körper halt zu ästhetisieren und den, wir haben ja Erotizismus schon erwähnt in seinen Werken über die Sprechung, die wir mit der Zeit hatten. Das ist halt wieder da und er schafft es halt eben auch das zu inszenieren, dass es halt eben jemand ist, dem ja also der Männer wirklich ästhetisch findet und der das in der Lage ist, auch zu verfilmen, mit der Kamera einzufangen und eben sozusagen eine Gay Lens auf dieses Ganze anzulegen. Und da sehe ich schon eine Stärke seines Werks und auch eben sicherlich einer der Gründe, warum er das machen wollte.
Ich würde noch, weil wir vorhin die ganze Zeit nur Daniel Craig besetzt erwähnt haben von den Darstellenden, ich will auf jeden Fall Jason Schwartzman nochmal rausstellen, weil
unglaublich
gut, das hat auch einfach unfassbar viel Spaß gemacht, dem finde ich zuzugucken. Ja. Auch wenn er irgendwie auch so ein komisches Ekelpaket war, fand ich, was jede Szene mit ihm hat einfach Freude bereitet, den zu sehen auf der Leinwand.
Ja, unglaublich gut. Ich habe ihn gar nicht erkannt. Tatsächlich hat mein Bekannter dann gesagt, das ist Jason Schwartzman nicht so. Der sieht ihm ähnlich. aber ich habe ihn nicht erkannt. Ja, großartig. Flo, weil du Call Me By Your Name erwähnt hattest. Vielleicht ist das wirklich ein ganz guter Unterscheider, weil Queer visuell vollkommen anders ist. Also das ist genau das, was ich mit Realität meinte, während Call Me By Your Name absolut in einer vermeintlichen visuellen Realität spielt, spielt Queer mit verschiedenen visuellen Zugängen.
Also in meinem Kopf war ich die ganze Zeit so, auch wenn es nicht ganz so künstlich aussieht, aber ich finde Queer ist das komische Love Child zwischen Call Me By Your Name und Suspiria von ihm. Weil du merkst, sind die beiden, das sind so, das eine wirkt so relativ normal und grounded, aber spielt halt eben die Erotik aus und auch diese ganze teilweise expliziten Sachen und das andere geht in irgendwie eine Art von Surrealismus, nur halt visuell auf eine andere Art und Weise und dann hast du hier die Kombination aus dem Kram und deswegen glaube ich auch einer der Gründe, warum der Film für mich doch sehr gut funktioniert hat.
Ja, und das Suspiria ist ja auch ein Period Piece, das ja auch wieder und ist halt, also auch sicherlich im Burroughs Sinne Remix Culture, also dass halt eben anachronistische Musikstücke reingebracht werden, als wären sie da gewesen und also ja, natürlich wird auch dadurch eine Realität konstruiert und die Konstruktion von Realitäten ist halt eins von Burroughs Werkthemen und wie Dennis schon sagte, es gibt halt einfach im Grunde vier verschiedene Realitäten, die konstruiert werden in jeweils diesen ganzen Unterabschnitten. Also da ist halt auch durchaus viel hinter, so wo Form und Inhalt sich treffen.
Ja. Ja, zu erwähnen auf jeden Fall noch, dass Luca Guadagnino das Drehbuch geschrieben hat, gemeinsam mit Justin Kariski, der zuletzt auch Challengers mit ihm gemeinsam geschrieben hat. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, ne? Soyunbu Mukdiprum, solltet ihr euch merken, ist auf jeden Fall der großartige Kameramann dahinter. Marco Costa hat den Schnitt gemacht, auch wieder grandios. Und ja, Trent Reznor und Atticus Ross, den Soundtrack werden wir auf jeden Fall auch hier noch als Soundtrack des Monats hören. Und wenn du jetzt schon anachronistische Musikauswahl dann beschrückst, dann muss ich ja jetzt eigentlich Nirvana spielen. Also ich fand eigentlich diese Szene so großartig. Wir hören nachher auf jeden Fall noch das Stück, was du ja auch vorgeschlagen hattest, von Trent Reznor und Atticus Ross, was da dann Empires, was wir noch hören, als Eröffnung des Films. Aber der Soundtrack ist auch wieder handverlesen, super gut ausgewählt, finde ich, und ich toll inszeniert.
Ich bin froh, wenn du den Needle Drop bringst. Normalerweise bringst du das Score mit und ich den Needle Drop gerne jetzt umgekehrt.
Genau. Werden wir auf jeden Fall noch viel mehr hören vom Soundtrack von Queer jetzt den ganzen Monat über als Soundtrack des Monats. Und ja, sagen euch schon mal, geht hin, Queer, ab dieser Woche im Kino.
Ein ziemlich großer Fisch, den Sie da auf mich gehetzt haben, als ich an der Leiter hing.
Sie meinen, wo ein Fisch ist, könnte auch ein Pinguin sein.
Augenblick! Was gibt's noch für Haie? Katzenhaie. Das Katzenweib also.
Oh, halt! Ein explodierender Hai. Sowas wäre doch reif für den Zirkus.
Der Joker!
Das scheint mir immer rätselhafter zu werden.
Oh,
Rätselknacker. Der vierte?
Oh, das fehlte uns bloß noch. Das wäre so fürchterlich, dass ich nicht wage, überhaupt daran zu denken.
Die vier als Kleeblatt. Ein Kleeblatt des Bösen.
Heiliger Albdruck! Batman, wäre das möglich?
Das kann ich noch nicht sagen.
Filmstarts der Woche.
Ja, viel ist es nicht, was in dieser Woche startet. Dafür aber, denke ich mal, die Qualitätsschraube auf jeden Fall ziemlich weit oben. Und dann gibt es noch einiges anderes. Ich würde aber sagen, durchaus sehenswert und erlebenswert und auch besprechenswert von uns, fand ich Feste und Freunde. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, den vorher zu sehen in der Pressevorführung und dachte mir, ich nehme das mal mit wahr, obwohl ja jetzt die Voraussetzungen vielleicht nicht unbedingt die besten sind. So sah dann doch eher nach einem recht kitschig inszenierten, fernsehproduzierten oder zumindest als typisch deutsches Kino irgendwie so ein Stück weit aus. Und ich meine, gibt's das überhaupt noch? So eine feste Gemeinschaft von Freunden, die sich regelmäßig zum Feiern trifft und das über Jahre hinweg. Gut, Feste und Freunde nimmt also eben diesen Freundeskreis aus bis zu 12 Charakteren und erzählt von den Entwicklungen und Dynamiken innerhalb von dieser Gruppe an Feiertagen wie Geburtstagen oder Silvester. Auch nachher gibt es mal Nachwuchs, da gibt es eine Babyparty, kommen eben mehr oder weniger alle zusammen. Es kommen auch immer mal wieder welche dazu. Einige gehen weg, tauschen sich aus, wie das Leben eben so läuft. Es werden Kinder geboren, aber auch Freunde verabschiedet. Und aus dieser Dynamik heraus entwickelt der Regisseur David Dietl einen sehr umarmenden Film, der allerdings die meisten Kitschklippen recht gut umschifft. Und das vor allen Dingen dank seines tollen Ensembles. In dessen Mittelpunkt steht Laura Tonke oder eher daneben, denn ihre Ellen ist diejenige, die eher zusieht. Am Rande steht, schaut, wie sich die anderen verlieben, verloben, vermehren, während sie sich einredet, in der Affäre mit Sebastian glücklich zu sein, der allerdings seine Frau und die Kinder natürlich nie verlassen würde, was sie dann auch irgendwann mal realisieren muss. An Silvester läuft sie dem charmanten Max über den Weg, ist aber zu blind, um zu erkennen, dass sich hier vielleicht eine Chance für sie auftut, glücklich zu werden. Trotzdem sieht sie ihn danach immer wieder und das ist dann auch so der zweite rote Faden, der sich so ein bisschen durch diese ganze Geschichte zieht. Es sind Zufälle wie dieser, die klare Zugeständnisse an den Feelgood-Faktor dieser Erzählung sind. Die Autorin Elena Senft kommt ursprünglich auch vom Fernsehen, also vom Serienformat, und die Figurenkonstellation hat dann doch auch was Serientypisches. Aber man lernt diese Figuren kennen und durchaus auch lieben, vor allen Dingen halt eben, weil sie von einem tollen Ensemble gespielt sind. Allen voran Ronald Zerfeld als Sebastian beispielsweise, Hedwig Flüßlo ist mit dabei, Laura Tonke habe ich schon erwähnt, ist wirklich toll hier in der Hauptrolle. Und von daher fand ich das schon durchaus sehenswert. Es ist natürlich kein Originalstoff, wie das immer so ist, sondern es ist eben eine Adaption des dänischen Films Long Story Short, der allerdings hier, der auch schon eine Gruppe von Freunden halt eben über mehrere Jahre hinweg begleitet hat. Hier aber ziemlich schlüssig auch mit aktuellen Themen wie zum Beispiel der Auswirkung der Corona-Pandemie oder des Ukraine-Kriegs ganz auf aktuell für ein breites Publikum inszeniert. Auch hierzulande, denke ich mal, wird er seine Zuschauer finden. Und es gibt doch durchaus schlechtere Dinge, wie ich finde, was man mit seinem Abend anfangen kann, als eben mit diesen Freunden zu lieben, zu lachen, zu leiden und das Leben zu feiern. Feste und Freunde ist also durchaus eine Empfehlung wert, wenn ihr auf Feelgood aus seid, jetzt zum Anfang des Jahres vielleicht ja auch nicht ganz verkehrt. Läuft ab dieser Woche auch sehr breit an. Noch irgendwelche Fragen? Nein? Danke. Und dann gibt es noch Bernhard Bär, Mission Mars. Ganz genau, ja. Filmstart der Woche.
Klingt auch nach Surrealismus.
Ja, total. Ich glaube, das solltest du noch mit aufnehmen in deine Reihe.
Das ist leider aber auch was glaube ich, was ich gestern mitbekommen habe, war da irgendwie 5 Leute drin oder sowas. Das guckt sich anscheinend auch keiner an.
Ja, kommt aus China tatsächlich. Bai Zhen Yong, Huichong Renwu, keine Ahnung, ist auf jeden Fall aus dem letzten Jahr, ist über Splendid bei uns jetzt auch zu sehen und ist offensichtlich ein recht bekannter Kinderheld, keine Ahnung. Ist
deutsche Kinderheld, oder? Also der Bernhard Bär an sich als Figur kommt doch, glaube ich, aus dem Deutschen hier mit dem, wie heißt das denn? Wie heißt der Bär, der so tragisch gestorben ist, der kleine Eisbär? Bruno, oder?
Lars. Bruno war der Problembär, der erschossen wurde.
Stimmt,
genau. Sorry, ich habe meine Bärs.
Der aus dem Berliner Zoo, Paul, oder?
Oder bin ich jetzt?
Also es gab eine.
Irgendwas mit B. Oder?
Bevor wir jetzt hier alles durcheinander mischen und wischen.
Wie viele Bärennamen kennen wir?
Bernhard der Bär ist eine französische Serie, was von 2006 ursprünglich gewesen.
Franzosen haben es wohl geguckt.
Ob das allerdings der gleiche Bär ist, in diesem Fall ist es ja...
Nee, in Anlehnung. Ich hab gedacht, dass es mit diesem Hype um diesen süßen kleinen Eisbär ist das Ding dann kurz danach entstanden.
Aber würde mich nicht überraschen. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr ja auch so einen chinesisch-französischen Koproduktions-Animationsfilm gegen Ende des Jahres nochmal. Also das ist jetzt nicht komplett abwegig. Die machen
gemeinsame Sachen, meinst du?
Gemeinsame Sachen machen.
Okay, alles klar. Also Bernhard Bär Mission Mars auf jeden Fall ab dieser Woche zu sehen im Kino. Vielleicht ist auch Elon Musk mit dran beteiligt, wer weiß.
Bitte nicht.
Und das war's dann auch schon für diese Woche an Filmstarts. Aber ja, die Woche geht ruhig los, das Jahr geht ruhig los und wir hören noch ein bisschen Musik aus unserem Soundtrack des Monats. Und der ist ja frisch gekürt jetzt, also der zu... Queer und wir hören jetzt Master of the Empires. Ne? Ist das okay?
Das ist okay.
Schön, okay. Alles klar.
Bestimmt.
Dann gibt's gleich die Filme des Jahres. Wer weiß.
Der Soundtrack des Monats.
Kein Stoff! Keine Rede! Redestoff! Bitte, ich meine Kaffee!
So, Ruhe, Helge. Es gibt genügend Redestoff auf jeden Fall, den wir jetzt noch haben, um die verbleibenden Minuten zu füllen, denn wir blicken voraus in das Kinojahr 2025. Und wenn ich da mal so reinschaue in die Liste, die die IMDb zusammengestellt hat mit den 10 Filmen, auf die sich die User und Userinnen offensichtlich am meisten freuen, dann finde ich da natürlich auch einiges wieder in diesen 10 Filmen, wo ich mir dachte, okay, ja gut, okay, na dann schön, aber es zeigt sich aber auf jeden Fall innerhalb dieser 10 Filme, dass das Blockbuster-Jahr zumindest wieder zurück ist, denn 2024 war ja eher so ein recht maues. Da gab es ja wirklich wenig, was so wahnsinnig viele Leute in die Kinos gezogen hat. Also zumindest in die großen Multiplex-Kinos von Dune 2 jetzt mal vielleicht abgesehen, der es ja auch bei uns in die Top 10 geschafft hat. Aber sonst war das ja doch relativ durchwachsen. In diesem Jahr ist es aber so, dass die ganzen Superhelden irgendwie wieder zurückkommen. Angefangen vom Platz 1 in dieser Top 10 der IMDb Superman von James Gunn. Der schon seinen Schatten vorauswirft. Ja, weiter dann auch eben mit den ganzen Marvel-Filmen. Es gibt einen neuen Fantastic Four. Es wird Thunderbolts in die Kinos kommen, sodass jetzt also hier auch Marvel seine Antagonisten quasi ins Rennen schickt mit Florence Pugh und Sebastian Stan. Wir haben einen neuen Captain America Brave New World, was dann ja auch immer im Umkehrschluss heißt, dass es halt auch irgendwie ein neuer Avengers-Film ist, wo wir mal gespannt sind. Und Harrison Ford am Start, darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten. Wir haben einen neuen Jurassic World, wir haben Mission Impossible 8, wir haben eine ganze Reihe von Filmen auf jeden Fall, die doch versprechen, wieder gute Zahlen zu machen an der Kasse, aber wir wollen nicht nur auf das schauen, sondern wir wollen vor allen Dingen auf das schauen, auf das wir uns persönlich am meisten freuen und da mache ich halt einfach mal hier die Runde auf, würde ich sagen, oder? Alex, erzähl.
Ja, ich kann anfangen mit der Faust in die Welt schlagen, eine Romanverfilmung von Lukas Rietschel. Das Buch ist jetzt ein paar Jahre alt und es geht um zwei Brüder in der ostsächsischen Provinz und die haben ihre ganz eigenen Probleme, aber es geht also Zeit zwischen 2000 und 2015 ungefähr. Und die geraten in Kontakt mit der Neonazi-Szene und radikalisieren sich auch. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich denke, jetzt deutsches Kino, von der Regisseurin kennt man noch nichts. Sie hat auch noch keinen langen Film gemacht bisher, ein paar Kurzfilme und so. Konstanze Klaue. Aber ich glaube, deutsches Kino hat ja in den letzten Jahren so Systemsprenger oder sowas auch gezeigt, dass auch so Dramen mal mit ein paar Zwischentönen ganz gut funktionieren. Es ist nicht immer so viel Krawall. Und das ist eben das, was das Buch für mich so gut gemacht hat, dass es eben nicht so ist, wenn A, dann B. Also wenn die Umstände scheiße sind, dann wirst du Neonazi, sondern da steckt halt immer viel mehr dahinter und da stecken Kontakte dahinter und es ist sehr viel nuancierter und differenzierter. Und wenn der Film das umsetzen kann, weil ich glaube, das Buch gibt ein sehr schönes Drehbuch schon her, kommt am 3. April dann in die Kinos, mit der Faust in die Welt schlagen, dann freue ich mich darauf.
Ja, sie hat auch das Drehbuch selbst geschrieben, tatsächlich anhand der Romanvorlage. Und ja, 3. April über einen kleinen Verleih Across Nations kommt er bei uns in die Kinos. Wir sind gespannt. Danke dir. Dennis.
Mein erster ist Mickey 17 oder Mickey 17 mit Robert Pattinson, wo ich der Meinung bin, dass er einfach der nächste James Bond werden sollte, jetzt unabhängig von Mickey 17. Seit Tenet bin ich der Meinung, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ja, ein Film über Klone im Weltraum erinnert mich ein bisschen an Moon. Bin gespannt, wie weit die Parallelen da gehen oder nicht, aber ich freue mich riesig drauf.
Ja, es ist ja vor allen Dingen der neue Film von Bong Joon-ho.
Das sollte gerade fragen.
Ja, das denke sollte doch eigentlich der Grund sein, oder?
Ich hoffe einfach, dass er dieses Jahr ins Kino kommt und nicht wie letztes Jahr.
6. März, mein Freund. Deutscher Kinostart, 6. März. Sollte sich daran nicht irgendwie noch was ändern? Da sind eine Menge Monate noch dahinter, wo man das hin verschieben kann. Aber 6. März ist schon bald.
Auf den freue ich mich.
Ja, Mickey 17, also auf jeden Fall definitiv einer der Filme, auf die wir uns, glaube ich, auch alle so ein Stück weit freuen. Ich meine, Bong Joon-ho, definitiv immer sehenswert in seiner Vergangenheit. Ja, mit Parasite ja wirklich den größten Erfolg gelandet. Und Mickey 17, also ab März im Kino.
Ja, ich habe tatsächlich ein paar Filme, auf die ich mich dieses Jahr freue. Ganz vorne dabei, was jetzt niemanden überraschen wird, wozu ich auch nicht viel sagen muss, ist der zweite Teil von Wicked for Good. Am 20.11. kommt er in die Kinos. Also tatsächlich auch im November schon, gar nicht mehr lange. Ich freue mich mega drauf. Aber unabhängig davon gibt es auch noch zwei kleinere Releases, also nicht klein, aber die nicht ganz so bekannt sind, denke ich. Einen könnt ihr euch nächste Woche schon angucken, und zwar We Live in Time mit Florence Pugh und Andrew Garfield. Der startet am 9. Januar. Ja, ich freue mich da. Ich freue mich da extrem drauf, einfach weil ich die Schauspieler so unfassbar genial finde. Also Florence Pugh und Andrew Garfield, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie gut die miteinander funktionieren. Ich hoffe sehr. Letztendlich ein sehr trauriges Drama, Liebesdrama über eine krebskranke Frau, soweit ich weiß. Aber ansonsten freue ich mich da ganz massiv drauf, einfach wegen des Casts. Und dann haben wir noch einen Film, auf den ich schon länger warte jetzt. Und der kommt am 20. März in die Kinos. Und zwar The Last Showgirl mit Pamela Anderson, tatsächlich von Gia Coppola inszeniert. Da geht es um eine fast 60-jährige Showgirl-Tänzerin in Las Vegas, der nach einer 30-jährigen Karriere gesagt wird, dass ihr Bühnenstück letztendlich nicht mehr aufgeführt wird, The Razzle Dazzle, und die zusammen mit ihren jüngeren Kolleginnen entlassen wird und dann für sich reflektieren muss, was das jetzt für ihr Leben, für ihre Karriere und auch für ihre Beziehung zu ihrer Tochter, die von Billie Lord gespielt wird, bedeutet. Genau. Da freue ich mich ganz, ganz unfassbar doll drauf, weil ich einfach der Meinung bin, dass Pamela Anderson eine sehr starke Frau ist und sie meiner Meinung nach jetzt endlich auch mal eine Rolle kriegt, in der sie so glänzen kann, wie sie glänzen sollte.
Ja, auch von dem hört man schon sehr viel Gutes in jedem Fall aus den Staaten und auch sehr viel Liebe gegenüber Pamela Anderson auf jeden Fall hier als Hauptdarstellerin. The Last Showgirl, ne? Ja, richtig.
Ich habe jetzt keine Daten rausgesucht, wann die Filme rauskommen.
Ja, okay. Das machen wir dann für dich vielleicht.
Ich würde einfach als erstes tatsächlich, ich glaube schon, dass das mit der ist, auf den ich mich am meisten freue, ist der Guillermo del Toro Frankenstein. Weil ich glaube, wenn jemand das auch ausstellungstechnisch irgendwie und pompös dann hinkriegt, dann ist es auf jeden Fall Guillermo del Toro. Wenn man dann wieder Stories hört, dass er da irgendwo in Osteuropa in einem Hotel war, in einem verfluchten Hotelzimmer gepennt hat und da auch selber von Spuk heimgesucht wurde angeblich während der Dreharbeiten, da bin ich auf jeden Fall schon komplett an Bord. Und der andere tatsächlich als doch irgendwie Freund von Arnold Schwarzenegger-Filmen freue ich mich sehr auf The Running Man, den Remake, was jetzt eben nicht mehr mit Schwarzenegger kommt, sondern eben mit Glenn Powell, der, glaube ich, tatsächlich sehr gut passt, und eben von Edgar Wright, den wir, glaube ich, auch alle sehr mögen. Behaupte ich jetzt einfach mal hier in die Runde rein.
Sehr. Ja, ich hoffe, dass es eine Return to Form wird nach dem grässlichen Last Night in Soho.
Oh, jetzt glaube ich, müssen wir vielleicht nochmal vor die Tür, Heiner. Und mal schauen, ob der Heiner nächste Woche noch dabei ist.
Auf jeden Fall große Voraussetzung dafür, dass das ziemlich gut sein könnte, ist die Tatsache, dass Glenn Powell hier die Hauptrolle spielt. Ja. Josh Brolin, Lee Pace vielmehr. Der Film hat schon einen Termin, auf jeden Fall kommt dann am 7. November, während Del Toros Frankenstein noch keinen Termin hat, tatsächlich.
Schauen wir mal.
Ja.
Ja, mit Frankenstein machen wir weiter, denn ich freue mich sehr auf The Bride. Maggie Gyllenhaal verfilmt Frankensteins Braut als 1930er Jahre Period Piece. Und ich bin einfach interessiert, was sie daraus macht und als großer Frankenstein-Nerd sowieso im Thema. Mit Horror-Nerderei geht es auch weiter. Einfach für mich persönlich freue ich mich auf meine letzte Nacht mit einem Vampir, La Morsure, ein 1960er Jahre Period-Piece. Es hat einen melodramatischen deutschen Titel, wie ihr gehört habt. Es geht um Vampire und eine Mädchenschule und ich bin einfach game, um mir das anzugucken. Wird Der Meister und Margarita verfilmt, russischer Roman, wirklich teuren Effekten. Also wir kriegen 1930er Jahre Moskau, wir kriegen eine animierte anthropomorphe Katze, wir kriegen alles. Und der Film war einer der großen Banger des russischen Kinos in letzter Zeit, obwohl er hart angegangen wurde. In der Duma wurde darüber diskutiert. Es wurden Anzeigen gegen den Regisseur in die Wege geleitet, weil er eben sehr kritisch gegenüber dem totalitären System als auch dem Krieg in der Ukraine ist. Also für mich ein Zeichen, dass der Mensch von der Einstellung her schon mal ganz cool sein wird. Und der Film sieht halt auch, wenn man die Trailer sich anschaut, ziemlich beeindruckend aus. Wenn ich mir noch einen weiteren erlauben darf, ganz kurz, ich freue mich auf Love Me. Da geht es um künstliche Intelligenzen. Kristen Stewart spielt mit. Es ist ein Sci-Fi-Film über Gefühle und ein offensichtlich optimistischer, denn es gibt AGIs und gleichzeitig sind Informationen noch ein Ding und die menschliche Kultur besteht fort über das, was gerade da ist. Und das finde ich schon mal optimistisch und spannend und möchte das gerne sehen.
Mhm. Ja, von den meisten gibt es noch keinen Termin, aber sagen kann euch schon mal, dass es The Bride, Frankensteins Braut, am 2. Oktober in den Kinos geben wird. Und ich glaube, es ist tatsächlich die erste Zusammenarbeit zwischen Maggie und Jake Gyllenhaal.
Das ist sehr gut möglich, dass es die erste direkte ist. Der Meister und Margarita kam irgendwann, ich glaube, Mai oder so.
Okay, alles klar.
Ich wollte gerade sagen, der hat, glaube ich, auch schon Datum.
Der hat einen deutschen Start, ja.
Da habe ich jetzt nur eine Verfilmung von 72 gefunden. Aber gut, das ist schön.
Da hatten wir auf der Filmkunstmesse den Trailer, ist mir gerade eingefallen.
Okay, cool.
Der ist auf jeden Fall jetzt auch hoch bei meiner Liste, weil sehr das gut ist gesetzt. Ein Roman. Wenn man den verfilmt kriegt, Respekt. Bin ich sehr gespannt. Ja.
Worauf freust du dich?
Ach, auf so vieles. Es ist so schwierig.
Ich auch.
Also anfangen möchte ich auf jeden Fall mit Sinners, weil Kuglers Filme sind für mich Ausnahmeprojekte gewesen vor seiner Marvel-Zeit. Und ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht. Es ist nämlich wieder eine Kooperation mit Michael B. Jordan und es geht um Vampire. Und das ist schon mal eigentlich alles, was ich brauche, um Hype as fuck zu sein. Dazu kommt noch, dass Michael B. Jordan Zwillinge spielt und es klingt wie ein Genre-Spaß der höchsten Stufe. Kugler ist ein Mann seines Faches und er schreibt auch das Drehbuch, deswegen Sinners für mich ganz oben beim Hype und ich mache direkt weiter mit einem sehr obskuren Projekt, wo ich einfach nur gespannt bin, was daraus wird. Es gibt nämlich noch keinen Titel, aber schon ein Release-Date in Amerika im Juli. Und das ist das neue Regieprojekt von Trey Parker von South Park Fame. Und produziert wird das Ganze von Kendrick Lamar und ist geschrieben von Vernon Chatman, der ewiger Kollaborateur der South Park-Leute ist, aber auch eigene Kultserien bei Adult Swim gemacht hat und so weiter. Eine Person, die hinter den Kulissen schon ganz viele, ganz spezielle Comedy-Projekte, die ich absolut liebe, gemacht hat. Und der hat jetzt endlich mal ein eigenes Drehbuch verkauft bekommen, was dann auch noch vom South Park Macher mit der Regie durchgeführt wird. Also das wird
eine Ausnahmeproduktion in jeder Hinsicht, glaube ich, werden. Mhm. Und ja, jetzt ist es so schwierig, noch was Drittes zu werden. Mission Impossible hat es ja schon erwähnt. Ich bin super hyped, weil es ist für mich das große Franchise, was Action angeht, was jetzt weggeht. Und es war immer so zuverlässig, was die Setpieces angeht, dass ich nicht weiß, was da in die Fußstapfen tritt. Ist auch ein bisschen traurig. Und zu guter Letzt vielleicht noch Kogonadas nächstes Projekt, The Big, Bold, Beautiful Journey. Bei Kogonada möchte ich eigentlich gar nicht viel mehr wissen, außer dass er involviert ist. Und das wird mir sicherlich Spaß machen.
Ja, da ist eine Menge Gutes dabei, auf jeden Fall. Und ja, sagen kann ich auf jeden Fall schon mal, dass wir uns auf Mission Impossible The Final Reckoning am 21. Mai freuen dürfen.
Das wird so gut.
Das wird den Sommer eröffnen, auf jeden Fall. Schön. Ja, es freut mich ja wirklich sehr, Heiner, dass sich unsere Geschmäcker dann doch ziemlich gut überschneiden an vielen Punkten und dass du mich auch darauf aufmerksam gemacht hast, dass es neue Filme gibt von meinem absoluten Lieblingsregisseur Paul Thomas Anderson, Back to Cross. Ne?
Hab ich extra beide nicht reingenommen, weil ja, ich wusste, die kommen dann.
Danke schön, danke schön. Ich habe sie auch schon auf hier. The Battle of Back to Cross, der Film, auf den ich mich am meisten freue, auf jeden Fall. Leonardo DiCaprio wird hier die Hauptrolle spielen. Benicio del Toro und Sean Penn sind aber auch mit dabei. Am 7. August ist es soweit und viel ist noch nicht bekannt. Es ist wohl kein Kriegsfilm, wie der Name irgendwie nahelegen würde, sondern es soll wohl ein Film sein, der in den 40er Jahren in der Jazzszene und im organisierten Verbrechen spielt. Ja, und da sind wir, glaube ich, bis zum Punkt, wo der Film dann tatsächlich in die Kinos kommt, gespannt in jedem Fall. Und sehr hat es mich auch gefreut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass Celine Song in diesem Jahr ihren zweiten Film vorlegen wird. Und der heißt The Materialist. No, genau, es ist
super, glaube ich, Materialists.
Materialists, genau, richtig. Und Chris Evans, Pedro Pascal, Takota Rita Johnson.
Bisschen anderer Cast als der vorherige Film. Mal gucken, ob das dann mit denen auch so gut klappt und so intim wirkt.
Sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Wie natürlich auch auf die naheliegenden Dinge, die jetzt schon bald bei uns in die Kinos kommen und ihren Schatten schon vorauswerfen, wie The Brutalist.
Yes.
Ja, Brady Corbett hat ja schon den Regiepreis gewonnen in Venedig.
Oh, schauen wir mal, wer wie lange einschläft im Film.
Ja. Ich nicht.
Drei Stunden,
come on.
Das sieht recht groß aus.
Ja, aber Brutalist, es geht um einen Brutalist.
Ich bin ja, wie gesagt, also der Film hat schon wahnsinnig gute Kritiken gekriegt und ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen gespannt, ob das daran liegt, dass der halt irgendwie bei den Filmfestivals in 70mm gezeigt wurde und ob der dann halt in einem normalen Kino, in Anführungszeichen, halt genauso wirken wird. Ich bin da sehr gespannt auf diese drei Stunden wuchtiges Kino von Brady Corbett. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein erstes Highlight und dann jetzt auch schon im März, also Ende Februar vielmehr, kommt der Film bei uns schon in die Kinos. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, und dann der Film, auf den ich mich eigentlich am meisten freue, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der neue Film von Adam Elliott, der uns den wundervollen Mary und Max beschert hatte. Ein ganz außergewöhnlicher und ungewöhnlicher Regisseur, der wirklich alle paar Jubeljahre mal einen Film macht. Ein australischer Stop-Motion-Filmer und ja, ich meine, Marion Max war 2009 und jetzt haben wir tatsächlich dazwischen nur einen Kurzfilm gehabt. Memoir of a Snail hat zumindest schon einen österreichischen Kinostart. Das heißt, also es scheint wohl auch schon eine synchronisierte Fassung zu geben. Das weckt in mir die Hoffnung, dass wir dann hoffentlich auch bald Memoir of a Snail sehen können. Der Trailer sieht schon einfach wunderbar schräg und schrullig aus. Eine melancholische Frau namens Grace Poodle hortet Schnecken, Liebesromane und Meerschweinchen. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr schön und ich freue mich auf Memoir of a Snail, auch wenn der noch keinen Starttermin hat. Ja.
Ich werfe einfach nochmal für den Ende des Monats Kneecap rein. Guckt euch alle Kneecap an. Das ist auch schon diesen Monat, ist auch ein großes Highlight des Jahres.
Genau, also Kneecap definitiv auch von meiner Seite eine Empfehlung. Das wird ein Fest und jetzt kommt hier zum guten Schluss natürlich das
Filmriss Filmquiz.
Genau, in der letzten Woche gab es Ghost, Nachricht von Sam, Demi Moore war schuld und hier gibt's ein neues.
Nun dann, danke, dass ihr alle erschienen seid. Rechtlich gesehen ist es nicht nötig, aber ich dachte, da ihr alle in der Stadt seid und einige bald wieder abreisen.
Verzeihung, ich bedauere. Ladies und Gentlemen, ich möchte höflichst darum bitten, dass Sie alle vor Ort bleiben, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.
Er bittet höflich darum, ich ordne es hiermit aber an. Sie bleiben alle, bis das hier geklärt ist.
Was?
Dürfen wir fragen, wieso? Gibt es Neuigkeiten?
Nein.
Nein, wir dürfen nicht fragen oder nein, keine Neuigkeiten.
Mr. Stevens, Sie dürfen fortfahren.
Ja, fortfahren dürft ihr auch. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns eine Mail schreiben.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Wir haben zu Feste und Freunde in dieser Woche Freikarten für euch. Außerdem ist Was ist schon normal erschienen, eine wirklich sehr schöne und sehr erfolgreiche französische Komödie. Die ist bei Square One erschienen, gibt es auf DVD und Blu-ray auch zu gewinnen. Und wir haben außerdem noch die wundervollen Der wilde Roboter. Ich habe ihn gerade nochmal gesehen. Ich meine, oh, das ist einfach hin und weg. Den haben wir auf Blu-ray bekommen, genauso wie auch Megalopolis, das Großwerk von Francis Ford Coppola, jetzt auch erschienen auf DVD und Blu-ray und 4K und so. Und ihr wisst schon, was die Stunde geschlagen hat.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Der Abspann läuft und ich bedanke mich bei der großen Runde hier. Sehr schön auf jeden Fall. So soll das weitergehen am besten im neuen Jahr. Wenn ihr die ganz große Runde aus der letzten Woche mit den besten Filmen des Jahres nochmal hören wollt, dann findet ihr sie auf filmriss-leipzig.de. Und in der vollen Fassung noch ein paar Tage, aber auf der Radio Blau Mediathek. Schaut mal vorbei, radioblau.de. Für den Moment sage ich Dankeschön hier in die Runde. Danke, Heiner.
Jo.
Danke, Jasmin.
Immer wieder gern.
Dankeschön, Flo.
Düsseldorf.
Merci, Lisa.
Ciao.
Danke an Dennis.
Auf bald.
Und ein herzliches Dankeschön auch an Alex.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Yeah. Bis dann.
Ich bin Jonas Ney und ihr hört jetzt geilen Scheiß.